Na gut, letzte Runde. Diesmal gewinne ich. Ich lass mich doch nicht von einer Prinzessin und einem Zombie ausziehen.
Das glaubst auch nur du.
Ach, der schon wird lecker.
Vier Könige. Haha, da könnt ihr nicht mithalten.
Straight Flash.
Tja, Full House.
Was? Das gibt's doch nicht. Verdammt.
Oho. Heute wieder mit Herzen.
Oh, sexy und gelächter.
Grüß euch die Madeln, servus die Burm zur Episode 145 von Pixelbeschallung, dem Retro-Gaming-Podcast, der beim zweiten Mal hören noch mehr Spaß macht. Diesmal aufgrund eines akuten Anfalls von Videospiel-Masochismus mit Ghosts and Goblins. Im Intro sind Dennis als Sir Arthur und Amy Nook als Prinzessin zu hören. Link zu ihrem Twitch-Kanal in den Shownotes und vielen Dank fürs Mitmachen. Ghosts and Goblins ist ein Run-and-Gun-Plattformer der außergewöhnlich sadistischen Art aus dem Hause Capcom. Ist erschienen auf Arcade im September 1985, also Happy Birthday, Ghosts and Goblins. Alles Gute zum 40. Geburtstag. Und zu Capcom, da muss ich, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Street Fighter, Resident Evil, Mega Man, Strider. Der Director war Tokuro Fujiwara, der unter anderem auch beim DuckTales-Spiel Mega Man Abteil 2 und Gargoyle's Quest die Finger im Spiel gehabt hat. Portiert ist Ghosts and Goblins für so einiges worden, nämlich für den Commodore 16, den Commodore 64, den Commodore Amiga, Schneider CPC, Atari ST, MS-DOS, den NEC PC 8801, das NES und sogar den ZX Spectrum. Und die Story, die ist homöopathisch. Wir chillen zusammen mit der Prinzessin ohne Rüstung, nur in Boxershorts auf dem Friedhof. Und da kommt plötzlich ein für einen Gargoyle ziemlich behaarter Flugdämon, das soll Satan sein, und entführt die Prinzessin. Das war's. Das klingt ein bisschen halbherzig und deswegen modifizieren wir das ein bisschen. Es war laue Nacht, der Mond hing kitschig romantisch am Himmel und Ritter Arthur geht mit seiner Prinzessin auf den Friedhof. Ja, kein Schlossgarten, keine Kerzen, kein Dinner, es ist der Friedhof, weil dort ist es ruhiger und Grabsteine sind die besseren Parkbänke. Arthur hatte seine glänzende Rüstung abgelegt, schließlich wollte er charmant wirken und nicht wie eine rostige Sardinenbüchse. Also saß er da ganz entspannt in Shorts und dachte, die Nacht würde romantisch. Ein Kuss hier, ein Seufzer da. Und wer weiß, was sonst noch kommt. Bis plötzlich die Erde bebt, die Gräber klappern und aus dem Nichts schießt ein Dämon hervor, der aussieht, als hätte er dringend eine Rasur notwendig. Ohne großes Hallo packt er die Prinzessin und flattert mit ihr in die Nacht davon. Das Date war vorbei. Arthur steht nun da ohne Rüstung, ohne Plan, aber mit ordentlich Adrenalin. Und während er noch überlegt, ob er die Rüstung schnappen soll, weiß er eins. Jetzt gibt's Ärger. Und zwar für die ganze Armee von Zombies, Gargoyles und Dämonen. Und so beginnt die wahrscheinlich nervenzermürbendste Rettungsaktion der Videospielgeschichte mit einem Ritter in Unterhosen auf einem Friedhof. Bevor wir aber zum Spiel kommen, was war denn im September 1985 so los? 12.09.85.
Großbritannien weist 25 sowjetische Diplomaten und Vertreter sowjetischer Organisationen wegen Spionagetätigkeit aus. Im Gegenzug fordert die UdSSR zwei Tage später 25 britische Staatsbürger zum Verlassen Moskaus auf. Der Anlass ist das Überlaufen des Londoner KGB-Chefs Oleg Gordievsky, der 19 Jahre lang als Doppelagent gearbeitet hatte, zu den Briten. Und 20. September 1985. Vor dem Essener Landesgericht endet nach 162 Verhandlungstagen der Prozess um den bisher größten Skandal in der Geschichte der freien Wohlfahrtspflege in der Bundesrepublik mit der Verurteilung des Hauptangeklagten zu 8,5 Jahren Freiheitsstrafe. Der ehemalige Leiter des Gelsenkirchener Sozialparks St. Georg wird für schuldig befunden, mehr als 2 Millionen deutsche Mark veruntreut zu haben. Und aktuelles, der Relaunch von Pixelbeschallung, also Pixelbeschallung Reincarnation, war soweit erfolgreich. Der Einbruch der Hörerzahlen, der hat sich in einem Bereich abgespielt, mit dem ich gerechnet habe. Nächster Level, Umstellung der Homepage vom Webhoster zum gemieteten Server, ist flexibler, schneller und ich kann mehr damit anstellen. Das ist allerdings erst in Planung, das wird noch dauern und ihr werdet wahrscheinlich oder hoffentlich so gut wie nichts mitbekommen. Poldi-Fans habe ich aber aktualisiert und komplett in Pixelbeschallung integriert. Ist also keine extra Seite mehr. Einfach auf www.pixelbeschallung.at einen der Punkte im Untermenü Poldi-Fans auswählen oder Poldi-Fans anklicken. Ich habe Poldi-Fans gleich geupdatet. Mehr Fotos von Gustav on Tour, ein neues Format im Ab 18 Bereich und die Sammelkarten 2025 findet man jetzt auch dort, genauso wie den Soundtrack und die Beschallungsbeschallung. Apropos Beschallung, Chartstürmer. Anfang September 1985 war eine wilde Frisur an der Spitze der deutschen Singlecharts. Tina Turner mit We Don't Need Another Hero. Und bei den Albumcharts war es Bruce Springsteen mit dem Album Born in the USA. Und ich höre schon auf zum Singen, im Kino war es auch wild. Auch frisurentechnisch am 25. September 1985. Mel Gibson und auch da Tina Turner. Und wahrscheinlich muss ich den Titel gar nicht mehr nennen. Mad Max. Jenseits der Donnerkuppel. Aber bevor ihr mich in die Donnerkuppel steckt, ab zum Pixel Royal. Lasset uns das Rätsel der letzten Episode lösen. Ein Ritter zieht bei Nacht hinaus, sein Mut ist groß, die Angst nur laus, die Liebe raubt ein Dämon fort, drum eilt er schnell zum Höllenort. Ja, da haben wir schon mal die Story zu Ghosts and Goblins ganz, ganz kurz zusammengefasst. Ein Stich genügt, was für ein Dreck, die Rüstung kracht, jetzt ist sie weg, nur Stoff am Schniedel schützt ihn dann, doch kämpft er weiter Mann um Mann. Ist so, ein Treffer kostet uns die Rüstung. Die Zombies kriegen aus dem Grund, Gagas fliegen, höhnisch bunt, das sind die Gegner, Lanzen, Fackeln, Axt und Schild, das sind die Waffen, macht Ritter und den Vollbart wild. Am Ende wartet finstere Not ein Dämon, nackt mit Mantelrot, ein Bauchgesicht nur ohne Krang, das ist der Endgegner auf den meisten Systemen, doch nicht auf jedem Bildschirm Bang, ja auf den meisten, nicht auf allen Systemen. Doch wenn er glaubt, das Ziel erreicht, ein böser Scherz, das Herz ihm weicht, noch einmal ganz von vorn, mein Freund, zurück zum Start ist hier gemeint, dazu später mehr. Und zum Schluss noch der Tipp von Pierre mit den C64 und dass darauf die coolste Musik zu hören ist, das ist ganz einfach so. Das haben auch wieder viele gewusst, nämlich Heimfeld, Dennis, Dr. Terra, Palacio, Tobias, Chris, Turrican, Bioforge, Rugistar und Fiete, Bully B, Martin Gandhi, der Jensenmann, Manne, Wilko, das Zwergmonster, Merakain, Jim Teckerson, Major Dexter und Andreas, die bekommen die drei Iron Lord Sammelkarten, nämlich Iron Lord mit der besonderen Fähigkeit Eiserne Gefolgschaft. Solfa, den Verstoßenen, bekommen sie auch und den Zauber Griffwechsel. Auch diesmal gibt's ein Rätsel. Schickt bitte Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Discord oder Instagram. Wenn ihr zumindest ein Rätsel löst, bekommt ihr einen Job an Bord, den ihr euch aussuchen könnt, wenn er nicht schon vergeben ist. Ihr bekommt einen Punkt und drei Sammelkarten. Und dann gibt's für jedes weitere Rätsel, das ihr löst, wieder einen Punkt und drei weitere Sammelkarten. Wenn ihr zum allerersten Mal ein Rätsel löst, dann gibt's, wenn ihr wollt, einen Sticker und auch eine Metall-Club-Karte per Post, so in real life, physisch. Ghosts and Goblins, ein Spiel mit einem Schwierigkeitsgrad, der irgendwo zwischen der Zahnsteinentfernung eines Alligators und einer Herz-OP mit einer Kettensäge ist. Für die, die es nicht wissen, es handelt sich um einen Plattformer. Gut, habe ich ja eingangs schon erwähnt. Das Spielgeschehen in üblicher Jump'n'Run-Manier von der Seite, es wird gehüpft, es wird geschossen, es wird geduckt und es wird gestorben. Oft. Sehr, sehr, sehr oft. Gestartet wird am Friedhof. Wo sonst? Weil dort hat es sich Arthur mit der Prinzessin Pri, mit der Prinzessin. Weil dort hat es sich Arthur mit der Prinzessin Pri, einfallsreicher Name nebenbei, gemütlich gemacht. Auch wenn das meinem damals unverdorbenen Ich nicht wirklich aufgefallen ist. Vor allem, weil die Introsequenz am C64 fehlt. Der Ritter Arthur ohne Rüstung. Nur in Boxershorts, sitzt am Boden, Oberkörper aufgerichtet. Die Prinzessin kniet vor ihm, zwischen seinen Füßen, die Hände im Schoß, ihren eigenen, der Blick nach unten gerichtet. Und da sind nicht Arthurs Augen und schwupps wird sie von Satan, der eher ausschaut wie ein haariger Gargoyle, entführt. Ganz ehrlich, da kann ich schon irgendwie beide Seiten verstehen. Arthur, weil er sich möglicherweise anderes erhofft hat und deswegen angepisst und notgeil seinen Rachefeldzug antritt. Gleich notieren, angepisst und notgeil, möglicher Episodentitel. Und auf der anderen Seite auch Satan wegen Störung der Totenruhe und so. Ritter Rost streift also seine Rüstung an, poliert seine Lanze und will Prinzessin Pri retten. Warum er nicht einfach um den Friedhof herumgeht, bleibt genauso ein Rätsel wie die Tatsache, dass er über einige Grabsteine springen muss und nicht einfach dran vorbeigeht. Arthurs Wunderlanze ist aber kein einfaches Stichwerkzeug. Nein, die wird geworfen. Die muss aber nicht wieder eingesammelt werden, ist ein immer wieder respawnendes Wurfgeschoss. Anfangs kommt man da noch gut voran. Also anfangs heißt bei Ghosts and Goblins so ein, zwei Bildschirmbreiten weit. Aber dann kann schon sein, dass euch langsam dämmert, auf was ihr euch da eingelassen habt. Trifft euch ein Gegner, verliert ihr eure Rüstung und Arthur läuft in seinen Calvin-Knecht-Boxershorts herum. Noch ein Treffer und eure biologische Oberbekleidung, also Haut und Fleisch, gehen verloren und es bleibt nur ein Haufen Knochen übrig. Das heißt gleichzeitig Leben verloren. Ganz am Anfang schlagt euch noch mit Zombies, Krähen und spuckenden Piranha-Pflanzen herum und schon die Zombies machen uns aber das Leben schwer. Die sind zwar mit einem Schuss erledigt, aber die respawnen. Stilecht kriechen sie aus dem Boden, unglaublich wie viele Leute man da offensichtlich auf einem Fleck verscharrt hat. Und da schließt man Bekanntschaft mit einem der, ich nenne es jetzt einmal, Eigenheiten von Ghosts and Goblins. Den Zombies ist nämlich komplett wurscht, wo sie respawnen. Die graben sich auch schon mal gerne genau vor dem Ritter aus der Erde oder gleich in ihm hinein. Da muss man schon aufpassen, man sollte nicht stehen bleiben, man sollte aber auch nicht blind vorstürmen und auch nicht, gehen, es ist ein Vergnügen. Praktischerweise erscheinen ab und zu große Tongefäße. Das sind so Riesenvasen und die können eine der fünf Waffen beinhalten. Da gibt es einmal die Startwaffe, die Lanze, die gerade nach links oder rechts geschossen wird. Nach oben schießen hat Arthur dann noch nicht gelernt. Dann gibt es die Fackeln. Wenn ihr euch was Schlechtes tun wollt, dann holt euch die Fackeln. Die werden zum einen in einem Bogen geworfen, also genau über den Gegner, der vor euch steht. Und wenn sie am Boden aufschlagen, dann brennen sie kurz weiter. Das Problem, man kann nur zwei Fackeln auf einmal werfen. Lodern also zwei Fackeln am Boden, war es das mit der Verteidigung. Die brennen zwar nur kurz, aber auch kurz kann bei Ghosts and Goblins schnell zum vorzeitigen Ableben oder Rüstungsstriptease führen. Schwerter sind wie Lanzen, nur anders. Die werden geradlinig nach links oder rechts geschossen, sind aber schneller. Äxte hingegen sind genauso scheiße wie Fackeln, brennen aber nicht. Und das Kreuz, das eigentlich gar kein Kreuz ist, aber irgendwie schon, aber nicht hier. Da sind wir wieder beim Thema Zensur, weil wir kacken uns außerhalb Japans vor religiösen Zeichen an und deswegen gibt's die Kreuze nur in Japan. Also bei Makaimura, so heißt Ghosts and Goblins in Japan. Da schleudert Arthur Kreuze, was durchaus Sinn macht, weil das auch besonders gut im Kampf gegen die Satan-Twins und den Teufel ist. Nordamerika und Europa, denen hat man das nicht zumuten können. Da hat man dann kurzerhand ein Schild draus gemacht. Lustigerweise wird die Waffe in der Beschreibung der NES-Version trotzdem als Cross bezeichnet. Hat zwar die kürzere Reichweite, entfernt aber auch Projektile der Gegner. In Sachen Texten erreicht Ghosts and Goblins zwar nicht die Qualität von Zero Wing, aber kommt schon irgendwie ran. Beim ersten Boss zum Beispiel. Aber bei dem sind wir noch gar nicht. Weil, wenn wir nach einer wahrscheinlich zweistelligen Anzahl an Versuchen die ersten Hürden gemeistert haben, kommt der Red Devil. Ein roter Gargoyle, manche nennen ihn später Firebrand. Ein Arschloch. Permanent am Fliegen, unerreichbar für unser Waffenarsenal. Nur im Sturzflug kann er getroffen werden. Aber nicht so übermütig sein, weil Kollision mit dem Ding ist schlecht. Also weitere 10 Versuche später kann es dann gut sein, dass Arthur im Abgrund landet. Ghosts and Goblins ist nämlich kein Super Mario oder Sonic oder Gianna Sisters oder jedes andere Spiel mit guter Sprungmechanik. Arthur kann springen. Er kann hochspringen, er kann nach links springen und auch nach rechts. Aber immer gleich weit. Nochmal zum Mitschreiben. Immer gleich weit. Es gibt keinen kurzen Sprung, keinen mittleren Sprung und keinen langen Sprung. Es gibt nur einen Sprung. Die Sprungweite ist fix vorgegeben und die kann auch während des Sprungs nicht korrigiert werden. Ist so. Punkt. Aus. Ende. Nach ein paar fliegenden Rittern, damit ist jetzt nicht unser Ritter gemeint, sondern Gegner, und Forest Ghosts, die ausschauen wie das Kondom des Grauens, stellen wir uns dem ersten Boss. Doppelt so groß, doppelt so breit, nietenbesetzte Arm- und Fußreife, Nietenslip und bauchfreie Nietenjacke, ein Zyklop mit Reißzähnen und Horn am Kopf. Das einäugige Monster heißt Unicorn. Unicorn, wieso? Bei den Gegnernamen war man so kreativ wie ein Mordstellenkassierer. Zombie heißt Zombie, der Rabe heißt Raven. Es gibt den Flying Knight, es gibt die Bat, einer heißt sogar Big Man. Mir ist schon klar, Unicorn, der hat ein Horn am Kopf, aber wirklich gefährlich klingt das nicht. Ist Level 1 geschafft? Gratulation, du bist wahrscheinlich weitergekommen als 90% aller großen Goblins-Spieler, aber du hast die Rechnung ohne Level 2 gemacht. Mehr respawnende Gegner kombiniert mit noch mehr Sprüngen und als Beilage Plattformen, die sich bei Berührung rapide senken und Sprünge ins Ungewisse. Trial and Error. Hurra, hurra. Wobei, eines muss man fairerweise dazu sagen, bei Ghosts and Goblins gibt es zumindest auf den meisten Systemen unendlich Continues. Game Over bedeutet nur Level von vorn. Es ist allerdings so, dass man an einem Level schon ganz schön lange spielt. Aber sogar die Waffe behält der Ritter. Sowohl nach dem Eintritt ins Jenseits, als auch bei der Verwendung von Continues. Es ist schon cool, wenn man eine gute Waffe hat. Ist scheiße, wenn man eine Fackel hat oder eine Axt. Und wie er jetzt denkt, wer ist denn so deppert und sammelt die Teile freiwillig ein? Ja, wahrscheinlich niemand. Das passiert aber im Eifer des Gefechts. Und manchmal liegt diese Kackwaffe genauso dass sie eingesammelt werden muss, um weiterzukommen. So hüpft, schießt, flucht und stirbt man sich von Level zu Level vorbei an Big Man, unzähligen Red-Arschlöchern, vernichtet Drachenschlangen mit dem klingenden Namen Dragon bis zu den Satan Twins. Wenn das Krümelmonster und Flore die Fledermaus ein Kind hätten, dann wäre es der Satan von Ghosts and Goblins. 6 Level sind's und nein, ich habe keine Endgegner ausgelassen, da war man auch nicht wirklich kreativ. Wir erinnern uns, in Level 1 war es der Unicorn Sadomaso Ogre, in Level 2 sind es 2 Unicorn Ogre, Level 3, da ist das der Dragon, in Level 4 sind es, nein, nicht 2 Dragons, das wäre ja unkreativ. Es ist ein Dragon und ein Red Devil. Level 5 ist Satan und Level 6, das sind dann die Satan Twins. Wenn die Satans fallen, frage ich mich jetzt gerade, ist Satans die richtige Mehrzahl von Satan oder sind es Sati, Satane? Ich habe keine Ahnung. Wurscht, danach wartet auf jeden Fall der Endboss. The Devil. Ich sag ja, mit den Namensgebungen, da hatten sie es bei Capcom nicht so. Wir haben Dutzende Red Devils und wir haben auch Petit Devils zerstört. Insgesamt 3 Satans vernichtet und kämpfen jetzt gegen den Devil. Na jo. Kennt ihr vielleicht das Teddy Monster? Dieses Zottelding mit den Zauberhandschellen, da hat es so ein Plüschtier gegeben und eine Zeichentrickserie. Mein Teddy Monster, allerbester Freund, buh, buh. Und wo, heute bin ich ja wieder sowas von in Singstimmung. Tut mir leid, der Devil, der hat was von diesem Teddy Monster und von Krang und von Hugh Hefner. Verstörende Vorstellung, keine Sorge. Den kleinen Devil, den sieht man nicht, obwohl der auch noch nackt ist. Der rote Kimono, der ist nämlich offen. Er hat einen violetten Zottelkopf und ein Gesicht im Bauch. Nur eins hat er nicht. Der Teufel hat kein Zumpferl. Kennt man den Ausdruck in Deutschland? Ihr wisst schon, Zumpferl, Bimpfi, Spatzi, Dödel. Ah, Bildungsauftrag erfüllt. Keine Ahnung, was da sonst noch für verniedlichende Ausdrücke dafür gibt. Schreibt es in die Kommentare. Und schreibt jetzt nicht nur alle Penis rein. Oh Gott, ich sehe schon 25 Penis-Kommentare. Geht Satan in Flammen auf, freut man sich. Der Puls geht runter und man liest die Texttafel. This room is an illusion and a trap by Satan. Go ahead, dauntlessly. Make rapid process. Man achte auf, this is a trap by Satan. Das heißt gar nicht vom Endgegner, vom Devil, sondern von den 3 Satans davor. Ja, die Texttafel, die gibt's nicht am C64, am CPC und am Amiga. Glaube ich auch nicht. Da ist das Spiel allgemein kürzer und endet nach Level 4 und es ist komplett vorbei. Nicht aber auf Arcade oder dem NES zum Beispiel. Ja, also Make Rapid Process. Das bedeutet jetzt nicht, dass es jetzt ein finales Level gibt mit dem ultimativen Endkampf. Nein, das bedeutet, dass Arthur wieder zum Friedhof zurückgeworfen wird. Man muss das verdammte Spiel ein zweites Mal durchspielen. Am Anfang jeden Levels wird eine kleine Karte mit Arthurs Position angezeigt, eingeleitet von einem kräftigen Jingle. Und jetzt stellt euch vor, ihr habt euch durch das komplette Spiel gequält. Möglicherweise auf Arcade und habt unzählige Münzen versenkt. Der Endboss ist besiegt. Er geht davon aus, dass ihr das Spiel durchgespielt habt. Die Texttafel kommt und als nächstes siehst du die Karte Position ganz am Anfang mit diesem Jingle. Ganz ehrlich, ich würde das Spiel mit einem herzlichen abschalten, und nie wieder angreifen. Es gibt aber Leute, die sind ehrgeiziger als ich. Die spielen das Spiel ein zweites Mal durch mit schnelleren Gegnern. Und für den Aufwand gibt's ein bisschen mickriges Ende zu sehen. Eine Texttafel. Und ich zitiere mal die unterschiedlichen Versionen. Amiga. Congratulations! This story has a happy ending. Am C64 wies es nur ein Well done, you saved the princess. Das wird schon etwas lustiger. Congratulations, this story has a happy ending. Being the wise and courageous knight that you are, you feel strength and welling in your body. Return to starting point, challenge again. Also, das ist wirklich challenge da. Das war jetzt kein Sprachfehler von mir. Den Vogel schießen aber NES und Arcade ab mit. Congratulations! This story is happy end. Thank you. Being the wise and courageous knight that you are, you feel strong welling in your body. Return to starting point, challenge again. Zumindest ist da challenge richtig geschrieben. Genau. Challenge again. Ein drittes Mal. Ja, sicher. Wobei es wirklich Leute gibt, die das machen und vor allem können. Unglaublich, was für Nerven manche Leute haben müssen. Respekt. Unterstützt wird Arthur von ein paar Power-Ups neben den Waffen, von denen man die Hälfte vergessen kann. Und bei den Power-Ups kann man auch die Hälfte vergessen. Es gibt die Moneybag, drei unterschiedliche Stone Soldiers und den King. Und alle bringen Punkte. Hurra! Bei einem Spiel, bei dem ich froh bin, irgendwie überleben zu können, sind Punkte, zumindest für mich, irgendwie sowas von zweitrangig. Hidden Power-Ups sind da schon interessanter, wie eine neue Rüstung, wenn der kleine Arthur freischwingt, ein Extra-Leben oder mehr Zeit, das ist da schon hilfreicher. Mehr Zeit. Ein Zeitlimit gibt es bei Ghosts and Goblins nämlich auch noch, ist ja nicht schon schwierig genug das Spiel und weil es ja trotzdem sonst Urfahrt wäre, gibt's auch böse Power-Ups, also Power-Downs. Eines nimmt Zeit weg, eines verwandelt euch für kurze Zeit in einen Frosch und einen Zauberer gibt's auch noch, der euch in einen Frosch verwandelt. Die Hidden Power-Ups heißen aber nicht umsonst so, die erscheinen nur, wenn man auf eine bestimmte Wand schießt, manchmal auch öfter oder bestimmte Stellen passiert. Wenn ihr die Arcade-Version habt, schießt einmal 15 Mal auf einen Grabstein gleich am Anfang, dann erreicht ihr schon mal das erste Hidden Power-Up oder besser Power-Down. Kurz zusammengefasst. Ghosts and Goblins ist unbarmherzig. Tokuro Fujiwara, wir erinnern uns, das ist der Director, der hat da schon aufpasst. Er hat die Playtester genau beobachtet und wenn Spieler zu einfach vorankommen sind, dann ist das geändert worden. Tricks, um schwierige Stellen zu umgehen? Nicht mit Tokuro Fujiwara, weil wenn er das gesehen hat, dann hat er was dagegen unternommen. Kleiner Fun Fact, auf der PAL-NES-Version steht Ghosts'n Goblins und nicht Ghosts'n Goblins. Ghosts'n Goblins, also ein Geist, das war der Name vor der finalen Version. Das S hat sich das Spiel anscheinend erst verdienen müssen. Warum auch immer hat es der finale Name nicht auf die PAL-NES-Version geschafft, allerdings nur auf Anleitung und Cover. Im Spiel selbst da ist schon der echte oder endgültige Name vorhanden. Und noch was. Die Musik von Ghosts and Goblins, die ist auf jedem System ikonisch und hat einen unglaublichen Wiedererkennungswert, auch am Commodore 64. Und interessanterweise hat die C64-Version, und zwar nur die C64-Version, eine komplett neue Musik und keine Umsetzung der originalen Arcade-Musik. Mark Cooksley hat die Musik komponiert, die für viele die bessere Ghosts and Goblins Musik ist, mich eingeschlossen. Und warum? Ja, weil es einfach die coolere Musik ist. Dabei hat er genau genommen die gar nicht selber komponiert, eher neu interpretiert. Hört euch einmal Chopins Prelude in C-Moll an. Links zur C64-Musik, zum Original von Chopin und der Arcade-Musik findet ihr in den Shownotes. Künstlerisch, also ähnlich künstlerisch, geht's weiter mit der Kunst des Reimens und der Rätsel. Halli, hallo, Pierre!
Bonjour, bonjour! Scheint so, als ob meine Rätsel viel zu einfach für euch waren. Dann löst mal dieses hier. An alten Küsten rau und weit, da tobt der Kampf, da kracht das Leid. Mit Feuergurgeln gar nicht zart, zerschießt man Mauern laut und hart. Wenn Schiffe nahen wild und schnell, dann lodert's rot, dann kracht es hell. Die Burgen wanken, fallen ein, doch neue Steine schließen ein. Wie Tetris-Stücke setzt man Stein, macht es flink, bau die Burg ein. Nur wer die Lücke schließt vom Haus, darf weiterspielen, sonst ist es aus. Zu dritt im Feld, so war's gedacht, drei Spieler haben Schlacht entfacht. Jeder baut und feuert frei, bis nur noch einer übrig sei. So, das soll's gewesen sein, ich geh mal und polier die Kanone. Au revoir!
Danke, Pierre, mal sehen. Es ist wieder ein Spiel im Mittelalter, aber ich habe so ein Gefühl, dass nächste Episode wieder ein Zeitsprung erfolgen wird. Ghosts and Goblins ist was für Hartgesottene, ein typisches Arcade-Spiel, das kurzweilig sein, aber trotzdem fleißig Münzen fressen soll. Und das schafft es auch erfolgreich. Die Musik ist eingängig und bleibt im Hirn kleben. Die Musik am C64 ist einmalig. Man sollte auf ganz schwachen Systemen wie den C16 einen ziemlichen Bogen um das Spiel machen, aber alle anderen Ports ab C64 sind schon ordentliche, wenn auch teilweise gekürzte Versionen des Originals. Ghosts and Goblins ist ein Klassiker, den man entweder gesehen, wenn nicht sogar gespielt haben muss. Auch wenn man ihn wahrscheinlich hassen, aber trotzdem immer wieder spielen wird. Damals habe ich Ghosts and Goblins am C64 gespielt und die Musik geliebt. Das Spiel selbst eher weniger, auch wenn ich es trotzdem öfter geladen habe. Ich habe, glaube ich, nicht mal Level 1 geschafft. Heute habe ich mich durchgequält. Keine Sorge, nicht durch das ganze Spiel. So lieb habe ich euch auch nicht, sorry. Aber zumindest durch Level 1 und das hat schon echt lang gedauert. Ohne irgendeinen Ansporn wie eine Challenge zum Beispiel, weiß ich nicht, ob ich es oft spielen werde. Dabei kann man Ghosts and Goblins in modernerer Form ganz einfach spielen mit Ghosts and Goblins Resurrection. Modernere Comic-Grafik, Co-op-Player, aber ja, der ganze unfaire Scheiß vom Original, der ist drin geblieben. Zombies, die direkt vor dir oder in dir spawnen, Sprünge, die nicht kontrolliert werden können. Boah, dafür gibt es Schwierigkeitsgrade und Arthur hält etwas mehr aus, aber glaubt jetzt nicht, dass das Spiel viel einfacher macht. Wer aber mit dem Original Spaß hat oder gehabt hat oder auf Schmerzen und Erniedrigung steht, der wird auch mit der Neuauflage Spaß haben. Es scheint aber irgendwie so, als wolle das Spiel frisch wirken, ist es aber nicht so wirklich.
Sie sind untot, wollen aber frisch wirken. Ihre Haut fällt in Fetzen, doch ihr Duft soll die Damenwelt betören. Dann greifen sie zu. Ode Undead.
Also, Zombie. ihre Qualifikation sehen zerfleddert aus. Aber Moment mal, was ist denn das für ein Duft?
Zombie-Rasierwasser, Sir.
Herzlichen Glückwunsch, Sie sind eingestellt.
Danke, Ode Undead.
Verdammt, ich kann nicht kämpfen. Es riecht einfach zu anziehend.
Danke, Ode Undead.
Egal ob beim Date, beim Weltuntergang oder einfach auf dem Weg aus der Gruft. Ode Undead sorgt dafür, dass man sich an sie erinnert. Lange. Sehr, sehr lange.
Ode Undead. Für den Mann, der niemals ruht.
So untot war die Serie bis zu einem gewissen Grad aber gar nicht. 1988 ist der Nachfolger, nämlich Ghouls and Ghosts, rauskommen. Mehr Gegner, andere Gegner, auch coolere Gegner. Arthur kann nach oben schießen und naja, man spielt auch an dem Spiel lang. Man darf auch dieses Spiel zweimal durchspielen, um das echte Ende zu erhalten. Kurz vorm Ende erfährt man nämlich, dass man von der Kriegsgöttin eine spezielle Kraft benötigt. Und die ist natürlich ganz am Anfang des Spiels. Wäre echt nett gewesen, wenn man das schon vorher gewusst hätte. Dann hätte man das vielleicht so mitgenommen in der Ritterrüstung-Westentasche. Aber dann wird das Spiel ja nur halb so lang dauern. 1990 ist der Spin-off Gargoyles Quest für den Game Boy rausgekommen. Mit Firebrand in der Hauptrolle haben wir schon ausführlich oder vielleicht auch nicht so ausführlich, keine Ahnung, in Episode 16 drüber gesprochen. Das ist schon echt lang her und ich fürchte, die ist gar nicht einmal so gut. Am besten gar nicht reinhören. 1991 Super Ghouls and Ghosts. Gott, ist das ein Zungenbrecher. Für das NES. Wieder außerhalb Japans zensiert wegen Religion und für die Europäer sind sogar Gegner entfernt worden, um das Spiel ein bisschen einfacher zu machen und auch um Slowdowns zu verhindern. 1992 Gargoyles Quest 2 fürs NES. 1994 Demon's Quest für Super Nintendo, ein Plattformer mit Firebrand in der Hauptrolle. Gargoyles Quest ist ja eine Art Action-Adventure. 1996 ein Japan-exklusives Puzzle-Spin-Off mit dem Namen Arthur Toasteroth no Nasomakamura Incredible Toons. 1999 Makamura für Wonderswan, eine Ghosts and Goblins-Variante exklusiv fürs Bandai Wonderswan. Wer hätte das bei dem Namen gedacht? 2001 Maximo Goes to Glory und 2003 der Nachfolger Maximo vs. Army of Sin. Beides Spin-offs für die PS2. Hack und Slash in 3D. Wem Ghosts and Goblins in 2D noch zu einfach war? 2006 mit Ultimate Ghosts and Goblins noch eine PSP-Neuauflage mit mehr Features und über das 2021 erschienene Ghosts and Goblins Resurrection habe ich ja schon gesprochen. Habt ihr eine Idee, welches Spiel Pierre sucht? Dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail pixelpoldi@pixelbeschallung.at oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung gerne mitgestalten. Folgt mir auf Instagram @pixelbeschallung, kommt in den Discord discord.pixelbeschallung.at oder schaut einfach bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Dort findet ihr mehr Infos und auch alle Links, wie ihr mich erreichen könnt. Und Poldis Weisheit Nummer 145: Immer brav die Lanze sauber halten, du weißt nie, wann du sie einsetzen musst. Es war mir ein Volksfest.
Jetzt aber. Alles oder nichts.
Royal Flush.
Ausziehen, ausziehen.
Och nö, kannst du dich nicht einfach wieder von einem Gargoyle entführen lassen?